herzlich willkommen zur neuen Folge des Bodybuilder Podcasts. Heute überpünktlich an dem Tag, an dem die Folge erscheinen sollte und hoffentlich auch wird. Wir sind ein bisschen verspätet durch einen Haufen Arbeit, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen anstrengend, dass wir aber die Folge trotzdem noch rechtzeitig einigermaßen rausbringen. Hocken wir jetzt heute um 5 vor 9 zusammen und quatschen ein bisschen über Handgelenksreha. Aber ja, natürlich sind wir wieder zu zweit. Hey Melli, wie geht's dir?
Hi, ja, ich würde sagen, das ist mal die Spätschicht heute. Aber ich hätte auch leider nicht gewusst, wie ich es anders hätte unterbringen sollen. Und ich freue mich trotzdem, mit dir hier zu sein und unseren Teil 2 auch zu Ende zu bringen. Genau. Was andere, ja, mehr habe ich gerade gar nicht im Kopf, ehrlicherweise, um die Uhrzeit.
Reicht.
Ja, es ist, wenn der Tag früh losgeht, bei mir meistens so gegen, ja, spätestens 20 nach 5. Und das ist einfach echt die Zeit ein Unding für mich. Genau. Deswegen muss ich aber alles jetzt zusammenkratzen.
Ist dann aber auch wirklich bockfrüh. Da bin ich mit meinem Zweijährigen noch entspannter unterwegs mit kurz vor 6.
Ja, es zählt, um die Uhrzeit zählt jede Minute, finde ich. Ja. Wobei ich tatsächlich auch generell eher der Morgenmensch bin. Ich mag die Sonnenaufgangstouren lieber als die Sonnenuntergangstouren, aber alles besser als gar keine. Genau. Ja, ich glaube, wir müssen, sollten vielleicht aber noch mal kurz aufdröseln, worum es eigentlich geht oder gegangen ist. In ja. Teil 1 vielleicht, genau.
Nochmal so ein paar Key Facts außenrum, was wir besprochen haben. Wir haben so ein bisschen schon mal die Anatomie, glaube ich, vom Handgelenk mit besprochen. Vor allem Handgelenk selber, dass es von Elle und Speiche und die erste Handwurzelreihe betrifft. Wir sind dann auch ziemlich gleich mal in Richtung TFCC gegangen, beziehungsweise eher dem ellenseitigen Handgelenkschmerz, genau. Weil es dann gerade im Kletter-Bouldersport einfach das häufigere ist, mit so circa 2/3 der Leute, die betroffen sind. Ja. Und die anderen 1/3 haben dann eher auf der Daumenseite beziehungsweise auf der Seite der Speiche ihre Beschwerden. Und in dem Fall geht es dann mehr so in Richtung Ansatzsehnen, Tendinopathien, beziehungsweise nicht Ansatzsehnen, sondern Sehnen, die den Daumen bewegen und so weiter. Bisschen Richtung Kapsel, manchmal vielleicht auch die Bandverletzungen in dem Bereich, und aber eben auf der Außenseite ein bisschen häufiger das sogenannte TFCC, das ist so ein Bandkomplex, beziehungsweise Band, dann haben wir noch einen Diskus mit dabei. Wir haben es ein bisschen grafisch dargestellt bei Instagram, also wer da noch nicht folgt, gerne mal da vorbeischauen. Dann habt ihr das auch ein bisschen bildlich nochmal dargestellt, weil es zum Erklären dann doch nicht ganz so einfach ist.
Ja, das stimmt. Und ich fand auch, verbal ist es dann schon ein etwas komplexeres Konstrukt. Und das deswegen, auf jeden Fall. Also das ist einer von vielen guten Gründen, uns auf Instagram zu folgen. Aber genau, ich glaube, es hilft dann doch nochmal, um es zu visualisieren. Jeder, der selbst mit der Diagnose mal konfrontiert worden ist oder das im Verdacht stehen hat, bekommt dann das vielleicht doch nicht so in Ruhe gezeigt und dann kann das Ganze auch sehr verwirrend sein. Und wir haben es versucht, so gut wie es geht, mal für euch darzustellen.
Genau, genau. Und es ist natürlich doch nochmal wesentlich komplexer als jetzt in dem 2D-Bild, was wir da angegeben haben, aber für eine grobe Idee, was es für eine Struktur ist, mit der kann man eigentlich relativ gut arbeiten, finde ich.
Ich glaube auch. Auf jeden Fall. Doch. Genau, aber ich finde, das war ein sehr guter, kurzer Überblick über das letzte Mal. Aber jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt geht es darum, was zu tun, beziehungsweise vielleicht auch sein zu lassen, wenn es darum geht, wie wollen wir denn mit unserer Diagnose weitermachen. Wobei wir gemeint haben, es ist vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll, kurz zu erwähnen, dass es natürlich auch noch andere Probleme gibt, die Schmerzen in der Gegend verursachen können, die dann aber tatsächlich auch ein bisschen anders in Nuancen behandelt werden müssen.
Genau. Also im Endeffekt wichtig aus unserer Sicht ist einfach die Differentialdiagnostik. Wir haben ja das letzte Mal ein paar Tests auch besprochen, die dann mehr auf das TFCC auch mit abspielen, die man eigentlich aber auch relativ gut selber machen kann.
Ja.
Und dass man mal so eine grobe Idee kriegt, welche Struktur denn wirklich verletzt ist. Wir haben aber auch gesprochen, dass gerade wenn es um so Unfallgeschehen geht, dass es dann doch auch sinnvoll sein kann, weil es dann eher in auch knöcherne Verletzungen passieren können in dem Bereich. Wir haben relativ viele Kranestrukturen, die einfach bei, ich sag mal, einem kurzen Schlag drauf verletzt sein können, wenn es dann so ein Knochenmarködem wäre zum Beispiel oder vielleicht sogar eine Fraktur, also Knochenbruch in dem Bereich, dann gehört das natürlich nochmal ganz anders behandelt.
Du spielst aufs Hamartum an, gell?
Genau.
Ja, definitiv. Rutscht auch gern mal durch, wenn jemand vielleicht nicht in Kletterkontext denkt, dass da eben ein kleines Knöchelchen an der Hand, ein Sesambein nochmal mit betroffen sein kann, das bei so Stressgeschichten auch gerne mal mitbrechen, also eine Fraktur erleiden kann, sagen wir es mal so. Genau. Deshalb Differentialdiagnostik wichtig. Es gibt mehr als das TFCC in der Ecke, aber das wird im Selbsttest etwas schwierig, ehrlicherweise, und nicht sehr aussagekräftig.
Ja, das stimmt.
Okay, mal abgesehen von Zysten oder diesen kleinen Ganglions.
Ja, vielleicht was auch noch ein ganz guter Punkt ist, den man unterscheiden sollte, weil es auch eben von dem Stress, den wir dann in der Therapie quasi nutzen, um Strukturen wieder ein bisschen, die Kapazität der Strukturen wieder zu verbessern, dass wir eben auch in dem Bereich des TFCCs eine Sehne haben von einem Muskel, der nennt sich Extensor Carpi Ulnaris, der damit drüber zieht. Der sorgt quasi dafür in seiner Anspannung, dass wir das Handgelenk nach also mit dem Handrücken nach oben abknicken können und so ein bisschen nach in Richtung der Elle bewegen können, also so kleinfingerwärts. Und wenn wir hier eine Tendinopathie haben, also eine Sehnenreizung in dem Bereich, dann brauchen wir dann noch mal auch ein bisschen anderen Stress, als wenn wir das Ganze jetzt direkt aufs TFCC beziehen wollen.
Genau, einfach weil der Muskel noch ein bisschen andere Funktionen hat
und genau.
Erfüllt. Genau, so viel mal würde ich sagen, nochmal, damit man einen kleinen Einblick bekommt, wie viel mehr da noch überall auf der ulnaren Handkante sich tummelt.
Ja.
Und damit verbunden ist. Aber jetzt wollen wir was tun. Jetzt stehen wir mal ganz am Anfang von unserer Therapiekarriere mit dem TFCC.
Sehr schön. So. Wir fangen, würde ich mal sagen, mit dem an, worauf die Kletterer am meisten Bock haben. Und das ist, erstmal macht es Sinn, Klettern zu vermeiden.
Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, Krafttraining!
Das ist dann die Alternative, der wir nachgehen sollten.
Genau, ich versuche es positiv anzutriggern.
Wir haben es ja schon auch öfters in unseren Podcast-Folgen besprochen, auch im Bereich TFCC-Reha macht Sinn, das Chaos erstmal klein zu halten. Und Chaos heißt dann quasi immer Reize von außen, die wir nicht immer direkt hundertprozentig beeinflussen können. Und beim TFCC ist das Thema, es geht darum, dass wir ja oft Kompressionen in dem Bereich haben und das durch verschiedene Positionen, wie wir die Griffe halten. In der letzten Folge haben wir auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, welche Griffpositionen vielleicht ein bisschen problematischer sind. Und die können wir halt im Sport vielleicht nicht immer vermeiden, weil wir vielleicht auch einfach den Boulder falsch lesen oder sowas, dann kommen wir doch in die Position, dann triggern wir das Ganze wieder. Und das Triggern des Schmerzes ist erstmal hier was, wo wir nicht unbedingt haben wollen. Deswegen wird das Klettern selber erstmal ein bisschen ausgeklammert und stattdessen wird empfohlen, ein Krafttraining zu machen, weil wir hier eine gezielte Belastung setzen können mit absehbaren Bewegungen oder Gewichtsbelastungen, eventuell auch Kompressionen für das TFCC.
Genau, das heißt also, wir wollen ein axiales Beladen von diesen Strukturen. Dadurch haben wir weniger Chaos in dem Gelenk und da hat jeder so seine Lieblingssachen, glaube ich, die immer auch ein bisschen an deinen Athleten angepasst werden, auch wie lange der das Ganze schon macht, ob er schon Trainingserfahrung hat. Wenn jetzt jemand noch gar nicht in diesem Bereich gearbeitet hat, selbstständig, gehe ich da auch ein bisschen vorsichtiger damit um, wenn es um die Setzahl geht oder auch um die Wiederholungszahl, damit man da erstmal auch da ankommen kann und das halt auch immer gut betreut als Therapeut mit dem Blick bei den ersten Wiederholungen drauf, damit das Ganze dann auch in einem sicheren Rahmen ablaufen kann, würde ich mal sagen. Genau. Hast du ein paar Eckdaten, wie du am liebsten starten möchtest, ohne das jetzt als Schablone hernehmen zu wollen, aber so ungefähr grob zur Orientierung, glaube ich, ist das vielleicht als Ausblick gar nicht schlecht. Genau, weil.
Also finde ich auch ganz gut, dann kann man ein bisschen abschätzen, in welche Richtung das gehen kann. Wie du auch sagst, ich nehme da auch ein bisschen Rücksicht auf die Trainingserfahrung. Wenn jetzt die Leute schon lang trainieren, dann kann man durchaus ein bisschen, ich sag mal auch von der Bewegung her, komplexere Übungen wählen oder vielleicht auch einen Satz mal mehr machen bei bestimmten Übungen. Bei anderen bin ich da durchaus ein bisschen, ich sag mal, regressiver, weil es halt dann doch auch darum geht, Trainingszeit nicht zu lang zu halten, weil je länger die Trainingseinheiten sein sollen, desto eher geht manchmal die Motivation verloren, so aus Erfahrung.
Das stimmt. Es ist jetzt, wobei ich finde, jetzt von Deadlift ist jetzt, macht auch dann Spaß.
Also mir macht es richtig Spaß, es gibt aber auch einfach Leute, die haben da keinen Bock drauf. Und wenn dann ein Deadlift, eine Kniebeuge und noch außenrum vier, fünf, sechs andere Übungen kommen, die halt dann doch ein bisschen komplexer sind und mehr Zeit brauchen, da geht dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen die Motivation flöten. Also ich habe jetzt so bei Shoutout an Markus, mein letzter Patient, der mit so einer typischen TFCC Problematik gekommen ist, hat von mir einen Trainingsplan bekommen, jetzt für 3 bis 4 Wochen erstmal. Und wir haben auch natürlich mit Deadlifts gestartet, weil ich ganz deiner Meinung bin, mir macht es Spaß. Wir haben mit eingebaut No Hangs am Hangboard mit einer leichten Belastung, wo es darum ging, dass er das Handgelenk stabil halten soll, um kein Abknicken zu erzeugen, also nicht noch mehr Stress aufs TFCC. Mit dem Zerquetschen der Zitrone oder Ausquetschen der Zitrone, also wirklich die Finger bewusst mit aktivieren. Wir haben Bizeps Curls mit drinnen gehabt, wo er
Ja,
ein
finde ich auch
bisschen
cool.
schauen muss, dass das Handgelenk einfach ein bisschen Bewegung hat, das heißt auch wieder ein bisschen Scherbelastung auf TFCC, aber eben gezielt und immer im Hinblick auf den Schmerz.
Ja, und keine rotatorische Komponente. Also nicht in dem Ausmaß. Das ist dann, glaube ich, schon eine sehr angenehme Form der Belastung. Also Start mit wenig Chaos.
Ja, genau.
Ja.
Zusätzlich haben wir dann noch, weil ich ein bisschen was für so Kompressionsgeschichten haben wollte, das Schulterdrücken gehabt und auch um selber einfach noch ein bisschen mehr Stabilität für die Schulter zu schaffen, haben wir mit eingebaut und so isometrisches Halten von einer Langhantel am langen Hebel, also quasi, dass man die Langhantel nicht am Griff in der Mitte nimmt, nicht die Langhantel, die Kurzhantel, Entschuldigung, kein Gewicht drauf, sondern relativ weit außen und dass der Rest der Hantel quasi an der Kleinfingerseite übersteht. So muss man dann auch schauen, dass man nicht irgendwie wegknickt und hat dann auch hier ein bisschen Belastung für das ganze System auf der Ellenseite
Genau.
und muss einfach versuchen, das zu stabilisieren für mehrere Sekunden und davon mehrere Wiederholungen dann.
Finde ich auch gut. Mag ich auch total gerne, das so einzubauen, relativ früh. Deswegen als isometrische Spannung. Auch da kann man sich wieder gut drauf einstellen und kann da sehr vorsichtig an einer potenziell schwierigen Belastungsrichtung arbeiten. Und dafür ist das, finde ich, die richtige Zeit und da sind die ISOs dann auch der richtige Ort, um das wieder etwas zu prägen für das Handgelenk. Genau. Ich
Ganz
mag
deiner
das
Meinung.
gern.
Und
Ich finde
vor
die voll
allem,
gut.
man kann es halt super simpel steigern über Verlängerung der Belastungszeit in Sekunden. Und man kann es aber halt auch dann, wenn man vielleicht ein Schmerztagebuch mitführt, was das Ganze angeht, kann man da eigentlich auch nochmal mit in der Dokumentation sehen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Belastung, wir reduzieren mal das Gesamte ein bisschen, beziehungsweise passen es wieder an, oder machen es auch ein bisschen abhängig von der Alltagsgesamtlast.
Ja, ich mag die Wrist Range eigentlich auch ganz gern. Und wenn man das so selber nicht hat, dann vielleicht, na sag schon, diese Fat Grips auf der Stange finde ich
Für
auch
die
ganz
Leute, die
gut.
nicht wissen, was die Wrist Range ist, es ist quasi ein Handgelenkstrainer, den
Eine
man,
dicke Rolle.
genau eine dicke Rolle, die man
Das
dann in
ist, genau.
alle Richtungen ein bisschen bewegen kann.
Ja, genau. Ich glaube, ursprünglich eigentlich aus dem Armdrücken, kommt es. Da habe ich zumindest mein Trainingstool bekommen aus dem Bedarf von Armwrestlern. Aber
Ja, man geht so in den Arm-Wrestling-Laden seiner Wahl und kauft so ein Ding, wie man es halt kennt.
ja, den Amazon-Laden seiner Wahl oder
Ja.
was auch immer. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich habe mich dann auch, oh, ich bin so schlimm, dann da kann ich auch zum Shopping-Opfer werden. Vom Hundertsten aufs Tausendste. Irgendwann bin ich bei Grippern gelandet und dachte mir so, und dann kamen natürlich Videos von irgendwelchen Meisterschaften. Und dachte mir so, oh, das ist auch ein interessanter Sport. Und hab dann gesehen, ah, da gibt's gar nicht so viel Frauen, die echt, naja, also das ist jetzt mal nicht gar nicht so ganz stark bei den Grippern.
Da könnte ich doch mitmachen.
Das ist auf jeden Fall ein Sport, bei dem man auch im hohen Alter noch anfangen kann. Also verhältnismäßig.
Das stimmt.
Naja, also ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen. Ich mag meine Wrist Range. Und ich kann nur sagen, ist für Kletterer jetzt auch generell wahrscheinlich gar kein so schlecht investiertes Trainingstool. Es ist nicht teuer per se. Und ich habe schon so das Gefühl, wir sind sehr überspezialisiert und meistens überfokussiert auf unsere langen Fingersehnen. Das Handgelenk selber ist da eher unterrepräsentiert und das kommt aber sehr konträr zu dem mittlerweile sehr häufig bevorzugten Boulderstil und den Griffshapes, die dort verbaut werden. Also, ja.
Ein Freund von uns hat mal gesagt, overspecialized and undertrained.
Definitiv,
Das.
ja, da hat er recht. Genau. Ja, vielleicht noch, wie jetzt so in diesen ersten Wochen, wie du schon sagtest, kein Klettern, badum. Aber dafür darf man schon ein Krafttraining machen mit möglichst wenig Chaos. Ich würde sagen, so dreimal die Woche ist ganz gut. Versucht es regelmäßig mit Abständen, eben mit Pausentagen dazwischen, damit man einfach frühzeitig merkt, wenn das Ganze sich in eine ungute Richtung entwickelt. Oder eben doch noch vielleicht zu viel Stress ist. Und deshalb würde ich es auch erstmal mit einem Belastungstagebuch halten und dann da auch die Dinge immer gleich machen. Das heißt, vielleicht sogar je nachdem mit 3 Sets pro Übung starten und dann da auch ganz genau festlegen, 10 Wiederholungen. Jetzt nicht, weil ich sage, das ist der Sweet Spot, sondern einfach, weil du damit mit etwas starten solltest. Um dann zu sehen, ist es positiv, negativ und dann kann ich das von Woche zu Woche steigern. Ein Set dranhängen und zwischen den Sets übrigens bitte auch mindestens 2 bis 3 Minuten Pause lassen, damit man merkt, ob sich eine Belastungssituation zuspitzt oder sich dann das Ganze wieder beruhigt in der Setpause und beruhigen kann. So. Das hätte ich jetzt mal gesagt. Das würde ich mir wünschen, dass das mein TFCC-Patient in den ersten 2, 3 Wochen sowas einhält. Dass er.
Eine Sache hätte ich noch zu ergänzen, und zwar, das ist, wir gehen jetzt natürlich nicht all out im Training, sondern wir starten mal sanft rein, damit wir wirklich das ganze System nicht noch mehr überreizen, also System Handgelenk in dem Fall. Heißt, wir nutzen so auf der Skala unserer Belastung, wenn 10 das Maximale ist, dann sind wir so zwischen 3 und 6 ungefähr. Und da orientieren wir uns dran. Also am Anfang nochmal relativ gediegen
Ja,
gehalten
ja.
und steigern dann aber von Phase zu Phase. Und dann würde ich sagen, möchtest du in Phase 2 einsteigen?
Was mache ich in Phase 2? Ich fange in Phase 2 an zu klettern. Aber das heißt, ich benutze noch, also ich schmeiß mich jetzt bitte nicht in den nächsten Kompressionsboulder, bei dem ich dann oben raus mänteln muss, zum Beispiel, überspitzt gesagt. Das heißt, ich vermeide erstmal noch die Griffpositionen, die eben sehr viel Stress auf unsere ulnare Handkante bringen. Genau. Und das würde ich aber jetzt auch noch nicht wieder voll in mein Klettern einsteigen, sondern das vielleicht aufteilen. Zu sagen, ich baue erstmal einmal in der Woche das Klettern ein, habe dann noch zweimal mein Krafttraining oder halt meine Übungen mit dem Handgelenk in der Woche und kann dann, wenn es gut läuft und das Ganze stabil bleibt, mal für 2 Sessions, dann vielleicht sogar noch eine zweite mit reinbauen. Je nachdem, wie das Ganze sich dann halt auch gestaltet. Hängt vielleicht auch immer ein bisschen, muss man dazu sagen, von der beruflichen Situation ab. Jemand, der da auch mit dem Handgelenk gefordert ist, vielleicht sogar eine handwerkliche Tätigkeit hat, der hat einfach auch ein ganz anderes Volumen in der Woche, das er vor sich herschiebt, als jemand, der vielleicht im Büro sitzt.
Wobei
Ja.
man selbst auch im Bürojob meist die ganze Zeit mit der Maus am
Stimmt.
Arbeiten, mit der Tastatur.
Ja.
Und das kann eine Rolle spielen, je nachdem, vor allem wenn man mal das Stichwort Irritierbarkeit hernimmt, jemand, der hochirritierbar ist, also der sehr
Ja.
auf niederschwellige Reize sehr intensiv reagiert, der wird auch da ein bisschen schauen müssen, wie er es machen kann. Und jemand, der aber eher niedrig irritierbar ist, der wird im Bürojob keine Probleme haben. Also wenn jetzt der Reiz wirklich hoch sein muss, dass es schlimmer wird von der Schmerzen her, von der Problematik, da ist der Bürojob normalerweise nicht das Dramatische. Aber so auch aus einem Beispiel von einem Patienten von mir, der immer mit der Kleinfingerbewegung zur Enter-Taste oder zum Löschen schon immer so ein bisschen den Schmerz triggern konnte, vor allem je nachdem, was er vorher für eine Belastung hatte. Das wird aber je nachdem in einigen Fällen auch relativ bald mal besser.
Ja, definitiv, das stimmt schon. Man kann vielleicht da auch ein bisschen besser, aber noch mit der Positionierung arbeiten und oder vielleicht, dass es dann auch für die handwerklichen Tätigkeiten mit Bandagen oder mit einer Schiene arbeiten, um das dann teilweise unterstützen zu können in den Situationen, damit es die Chance hat, besser zu werden. Okay. Das stimmt schon. Die Irritierbarkeit ist dann wirklich, kann unter Umständen vor allem in der Ecke ein Thema sein. Aber was würde ich noch denn machen in der Woche? Sagen wir mal ab dritte, vierte Woche sowas, oder? Das
Ja,
sind wir,
so
genau.
vierte Woche würde ich auch sagen.
Ja. Da geben wir dann aber schon ein bisschen mehr Gas. Da dürfen wir dann auch von diesem ganz zaghaften Anfängen weg. Du hast vorhin die RPE-Skala mit reingebracht, also da würde ich dann schon sagen, natürlich immer bedingt an Schmerz geknüpft, an einen Schmerzwert, aber dann, wenn das machbar ist, dann darf man da schon in eine Art Krafttraining wieder reinschmecken und bis zu einem 7er sowas von 10. Maximal, also vielleicht nicht in Woche 4, da vielleicht dann doch eher noch mit der 6, wo man vorher aufgehört hat, 5, 6 und dann sich hocharbeiten bis so die 7 von 10. Also das darf dann schon mal anstrengend sein. Und aber ich möchte gerne ein etwas spezifischeres Aufwärmen haben, wenn dann wieder Klettertage eingeführt werden, so dass man schon 2, 3 explizite Sachen hat, die sich mit dem Handgelenk beschäftigen. Da kommt dann wieder meine Wrist Wrench zum Beispiel.
Ja.
Da finde ich die super.
Finde ich aber auch.
Gerade, ja. Und ich hätte da tatsächlich auch ganz gerne schon mal so ein bisschen eine Half-Crimp-Position vorab mit drin. Ist jetzt vielleicht schon etwas Richtung Fingersehne gehend, aber einfach nicht erst an der Wand in die koordinativ komplexere Handgeschichte einzusteigen. Das würde ich mir wünschen, ein gutes Warm-up eben, ein gesteigertes Krafttraining und Pausen in deiner Climbing-Session.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich glaube, das unterschätzt man manchmal, beziehungsweise hat es auch nicht auf dem Schirm,
Ja.
wie schnell man dann doch wieder an der Wand ist. Also mir geht es zumindest so. Und durch die sozialen Aspekte des Boulderns hat man einfach keinen Überblick über die Zeit.
Das stimmt. Also manchmal sind natürlich 3 Minuten, wenn du alleine auf der Matte bist, eine Ewigkeit. Aber ich würde die immer empfehlen, mindestens 2 bis 3 Minuten. Und ja, hockst du mit mehreren Leuten da, ist es halt schnell mal deutlich mehr. Aber genau, das. Ja.
Und auch was für mich zum Warm-up auf jeden Fall mit dazu kommt,
Ich weiß, was
wären die
kommt.
Wall Crawls.
Ja, ich hab's gewusst.
Ich bin so vorhersehbar.
Wir sind
Aber
alle Wallcrawl-Fieber. Nein, ich finde einfach, man sieht und hört das auch einfach jetzt viel mehr. Oder?
schönerweise, ja.
Ja, total.
Vielleicht sind wir aber auch einfach in so einer kleinen Bubble drin. Da passiert es bei allen eh schon.
Ach so, ja, aber die Bubble darf ja größer werden, wenn es um
Richtig.
Fingersehnengesundheit geht. Also, das heißt, macht bitte dann Wallcrawls. Genau. Ja, ich würde sagen, da aber vielleicht zuerst auch noch nicht gleich in den Crimp, oder?
Nee, würde ich jetzt auch nicht, sondern das langsam vorbereiten. Also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, wenn man verschiedene Grifftypen mitnimmt und die gezielt vorbereitet. Und vielleicht in der ersten Runde durchaus mal größere Tritte, wenn man einfach im Moment ein bisschen Probleme mit den Griffen selber hat. Weil dann steht man mal sicher und kann sich darauf konzentrieren, dass der Griff auch einfach passt und hält in dem Moment, dass ich nicht irgendwo das Handgelenk korrigieren muss oder sich hier einen Schmerz oder einen Schmerz einschießt, der mir dann wieder irgendwo Probleme macht. Deswegen lieber da ein bisschen Fokus auf die Hände und dann im Verlauf der nächsten Phase kann man dann vielleicht ein bisschen mehr Fokus wieder auf die Füße legen, aber für den Anfang Fokus auf die Hände bei den Wallcrawls.
Ja, genau. Denke ich auch. Deswegen starten große Tritte vielleicht eher mal den Jack und dann noch 2, 3 Durchgänge im Half-Crimp und vielleicht sogar auch im Full-Crimp, aber dann mit verhältnismäßig guten Füßen.
Ja.
So, das wäre eigentlich so, das würde, was ich mir nach Woche 3 in Woche 4 ab dem für meine Patienten denken und wünschen würde, wenn alles so läuft, wie es soll.
Wir haben ja nur Vorbildpatienten, da läuft es überall so.
Ja, die wissen auch immer, wann Schluss ist.
Ja,
Besser
definitiv.
als ihre Therapeuten teilweise. Genau.
Erwischt.
Genau. Ja, gut. Jetzt sagen wir mal, wir sind da vorbildlich durchmarschiert und die turnen schon wieder fleißig in Woche 6 durch die Gegend und sagen, ja super.
Let's
Yosemite, ich
go.
komme.
Man kann alles wieder mit einsparen. Phase 3, also wieder so die grob nächsten 3 Wochen. Im Endeffekt bleiben wir auch bei zwei Kletter- bzw. Boulder-Sessions, wenn das gut funktioniert hat. Und jetzt darf man dann doch langsam wieder anfangen, so ein bisschen Stressbelastung zu testen, also wirklich antesten. Gerade am Anfang der dritten Phase geht es darum, einfach zum Schauen, wie funktioniert es im Moment. Kann ich schon in die dritte Phase, funktioniert es oder muss ich vielleicht die Phase 2 noch ein bisschen verlängern und einfach die schmerzauslösenden Geschichten noch länger vermeiden.
Ja.
Ansonsten bleiben wir auch bei zweimal in der Woche Training, um hier noch weiter Kapazitäten der Strukturen aufzubauen, Muskel, Sehnen, aber eben auch die Gelenkkapsel, die das TFCC betrifft, den Diskus und so weiter, die sollen dadurch einfach weiter stabilisiert werden. Also wir machen natürlich wie gewohnt ein Warm-up vor dem Klettern. Für die Melli darf es auch weiterhin das Wrist-Wrench sein.
Hier.
Und wir können aber auch jetzt halt in Warm-up nochmal ein bisschen, ich sag mal, TFCC-belastendere Bewegungen, Belastungen mit reinnehmen, wie zum Beispiel eine Liegestützgeschichte, bei der aber natürlich erstmal nicht die Intensität im Fokus steht, sondern vielleicht auch einfach mal die Handgelenksbelastung, dass wir so nach und nach auch so Stützgeschichten im Klettern wieder langsam anbahnen können. Und auch in der Liegestütz haben wir den Vorteil, erstmal wenig Chaos und können es gezielt machen und dann können wir immer noch ein bisschen was an Chaos dazu nehmen, wenn wir das irgendwann im Verlauf im Klettern nach und nach wieder ein bisschen mit einbauen.
Klingt gut, klingt vernünftig. Kann ich mitgehen?
Ausnahmsweise.
Ja, an den wichtigen Stellen kann man auch vernünftig sein.
Das stimmt. Beim Klettern selber kann man jetzt durchaus auch mal wieder so ein bisschen versuchen, über Sloper-Kompressionsgeschichten zu arbeiten an der Wand, also dass man sich explizit ein bisschen Boulder raussucht, die gerade die Ellenseitige Geschichte im Handgelenk ein bisschen mehr fordern. Man kann auch mal versuchen, den Untergriff mit einzubauen. Den würde ich jetzt natürlich nicht im steilsten Überhang machen, sondern tendenziell eher noch an der neutralen Wand, vielleicht minimal überhängend, um auch hier einfach Belastbarkeit anzutesten und dann im Verlauf mehr zu belasten.
Ja. Naja, es ist eben so ein Einschleichen. Einschleichen
Ja.
von Chaos, Einschleichen von mehr Druck. Also es geht halt peu à peu, steigert sich das Ganze wieder nach oben, um dann wieder zur vollen Belastbarkeit in auch ungünstigen Belastungsrichtungen zu kommen. Genau. Ja, da sind wir aber dann eh schon ziemlich fleißig unterwegs gewesen.
Ja.
Da hat man schon echt was zu tun gehabt. Und ich denke, noch ganz ist man auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Wie du schon gesagt hast, da kommt es dann langsam wieder, dass wir so in guten Dosen mit ungünstigen Griffen arbeiten, aber dann halt noch in günstigerem Gelände. Und das kann sich jetzt dann die nächsten Wochen so ein bisschen weiter zuspitzen, in Anführungszeichen. Weil wir sind beim Krafttraining dann ab der Woche 10. Ich denke, wir hatten jetzt ja 7 bis 9, oder?
Ja,
Dann
genau.
dürfte man sagen, also ab Woche 10 ungefähr, sind wir schon ordentlich im Krafttraining dabei. Belaste dich bis auf den Achter richtig hoch aus. Und dann würde ich auch bei meiner Wrist-Range bleiben.
Wer hätte das erwartet?
Ich bin auch vorhersehbar. Aber ich mag die dann halt ganz gern, weil du kannst da ja auch seitliche Belastungen mit draufbringen. Also die Übung, die du eingangs erzählt hast, die ihr gemacht habt mit der Kurzhantelstange, diese schrägen Belastungssituationen, zum Beispiel, wenn ich in die Beugung gehe, das kombiniere mit einem leichten Einwärtsdrehen eben zur Innenseite oder Kleinfingerseite. Das ist schon eine schöne Kombinationsbewegung, wo eben Chaos in meinem Warm-up schon etwas mehr mit integriert werden kann. Und das darf dann auch anstrengend sein. Also die darf ich dann schon wieder beladen. Oder ich würde auch dann schon so ein paar Lifts wieder mit vorab reinbauen, vom Boden weg, damit sich die Finger gut vorbereiten können, das Ganze auch schon mit einer hohen Intensität verbunden ist. Das glaube ich. Und dann auch schon ein paar Fulcrum-Situationen schaffen, damit einfach Hand- und Fingersystem wieder gut vorab aufgewärmt sind und auf das Kommende vorbereitet werden.
Ja,
Genau.
da bietet sich das Hangboard einfach dann gut an
Ja.
oder man hat eine kleine, eine leichte, eine Edge dabei, mit der man das gut machen kann. Da
Ja.
bin ich ganz deiner Meinung. Wenn man es ganz gezielt machen will, dann kann man das Ganze auch mit einer Messung verbinden über ein Handdynamometer, wie zum Beispiel dem Tindec. Ohne, also
Ach,
unbezahlte Werbung.
ich schmeiß mal eins in den Raum, das Tindec. Ganz
Ja, es ist
zufällig.
natürlich mit so einer Geschichte relativ easy
Ja,
und ganz
super.
cool zum Benutzen.
Bitte ja. Also, denke ich auch. Es ist mit Sicherheit nicht das günstigste Tool, aber tatsächlich hat es einen Vorteil, es hat keine fortlaufenden Kosten.
Ja,
ist auch
kein
ganz gut.
Bezahlsystem.
Nein, es ist eine einmalige Anschaffung und ich finde schon, man kann es wirklich sehr gut fürs Training und nicht nur für Therapie benutzen.
Ja, das stimmt.
Wir können da jetzt viele Vorteile davon aufzählen. Aber genau. Ja, wenn du warm bist, dann darfst du dich aber auf die Wand freuen und da darf es auch wieder anstrengend werden. Vielleicht jetzt sogar lieber mehr Pausen, also ein bisschen sogar einen Ticken länger die Pause wählen, dafür aber dann halt auch wirklich wieder Gas geben. Und schon, glaube ich, erstmal noch primär vielleicht gute Griffe, aber ich würde schon auch schauen, dass jetzt wieder Slopers ihren Platz finden. Mit Bedacht, hätte ich gesagt, gerade auch. Also Kompressionszüge, sowas. Vielleicht halt nicht unbedingt einen kompletten Kompressionspuller sich raussuchen, aber immer mal wieder integrieren das Ganze. Und da fünf, sechs solche Züge über die ganze Session einstreuen, kann auf jeden Fall in der Phase schon wieder Sinn machen.
Ja,
Immer mit guten Füßen.
man muss natürlich so ein bisschen das Glück haben, dass gerade passende Boulder auch vorhanden sind.
Ja, dann definier
Aber
dir doch was. Also,
es kommt ein bisschen auf die Halle drauf an. Das funktioniert im
ja,
Kraftwerk
gut.
tatsächlich ziemlich gut, aber wenn man jetzt in
Ja.
einer anderen Halle irgendwo unterwegs ist, wo die
Ja.
Wände leerer sind, dann ist nicht ganz so easy immer.
Das stimmt, da hast du natürlich recht. Wenn, ja, so schön, wie es aussieht, gell? Wenn viel Fläche vorhanden ist und das optisch auch wirklich tolle Wirkung hat. Es ist manchmal leider gar nicht so von Vorteil für die Varianz. Weil am liebsten hätte ich es natürlich, wenn man das eben so schön integrieren kann, einstreuen kann, mal auch so ein bisschen wieder mit den Seitgriffen spielt und dann halt einfach gerne auch mal aus einer anderen Farbe oder aus einem anderen Boulder halt einfach mal einen mit dazu nimmt und es mal so hincatcht dann schon wieder. Aber halt nicht den kompletten Boulder dynamisch
Ja,
durchcatcht.
sondern mal
So.
so Einzelzüge, da wäre ich ganz bei dir.
Genau.
Aber wie gesagt, aber man findet, wenn man ein bisschen ein Auge dafür hat oder entwickelt, dann im Laufe der Reha, dann findet man schon das Passende auch für sich.
Das kann man natürlich sehr schön sagen. So, die Reha, deine Chance.
Ja, finde ich aber schon. Muss man ja
Ja.
so ein bisschen sehen, weil die Reha muss man so oder so machen, dann kann man auch versuchen, Schwächen, die vorher anderweitig vorhanden waren, auch auszugleichen.
Unbedingt. Das ist ja sonst hat es ja gar keinen Sinn. Man sollte auf jeden Fall, finde ich, schlauer aus einem Problem rauskommen, als man reingelaufen ist. Und das auch
Das auf
vom
jeden Fall.
Bewegungsgefühl her. Genau. Ja, aber das wäre so deren mein Wunschverlauf für die nächsten 2, 3 Wochen.
Ja.
Ab Woche 10. Ein bisschen mehr Chaos stiften und immer noch gute Füße dabei beachten. Keine allzu langen Kontaktzeiten. Also das heißt, wenn du jetzt an einem Boulder hängst und dann halt irgendwie gefühlt 30 Sekunden, 40 Sekunden an diesem Kompressionssloper irgendwas Ding, weil du es halt irgendwie nicht weiterkommst in diesem Boulder. Das ist jetzt aber auch nicht Ziel der Einheit.
Ja.
Also, das sollte schon so sein, dass es bewältigbar, machbar ist, weil dieser Stress, das sollte nicht wieder kumulativ gesammelt werden, sondern wirklich das Handgelenk sollte da noch lernen dürfen, wieder mit umgehen zu können und nicht schon wieder den Tritt in den Hintern bekommen. So.
Und auch wenn sich das Ganze halt ich sag mal, Idealverlauf halt schon in dem Bereich über fast 3 Monate zieht, das ist ein gängiger Verlauf von der Zeit her.
Ja.
Das dauert tendenziell, wie Melly schon gesagt hat, je nach Berufsbelastung und so weiter, halt doch auch noch mal ein bisschen länger. Da muss man tatsächlich ein bisschen Geduld mitbringen, weil die Strukturen einfach durch zum Beispiel schlechte Durchblutung, schlechte Ernährungssituation des Gewebes einfach ihre Zeit brauchen.
Der Vorteil ist ja, beziehungsweise wer so ein eben durchblutungsarmes Gewebe super sensibel, dann könntest du es auch nicht zu hoch belasten.
Ja.
Ja, also das ist eigentlich ja der Vorteil. Es ist nur einfach blöd, wenn es mal längerfristig so geärgert worden ist, dass es eben nicht mehr um den Schmerz drumherum kommt. Dann dauert es einfach auch wieder eine Weile, bis das Ganze wieder im Reset ist oder halt einfach sich da wieder erholt hat. Deswegen, da ist auch ein bisschen Stoizismus vom Patienten gefordert, dass er trotzdem dranbleibt, weitermacht und sich nicht beirren lässt.
Das stimmt.
Genau.
Und dann nach 12 Wochen bleiben wir im Endeffekt beim Krafttraining trotzdem weiter mit dran. Vielleicht nicht unbedingt mehr gezwungenermaßen zweimal in der Woche, sondern einmal in der Woche würde ich es auf jeden Fall noch mit einbauen.
Ja.
Wer natürlich die Möglichkeiten hat, gerne trotzdem öfter, weil ich bin der Überzeugung, dass es trotzdem einfach seine Mehrwerte bietet. Und dann, je nachdem, wie oft man in der Woche klettern, bouldern geht, werden auch 3 Klettersessions wieder mit drin. Man kann auch mal wieder ans Board gehen und ein bisschen die härteren Sachen mitmachen. Aber wir bleiben trotzdem bei einem intensiven, spezifischen Warm-up. Wir können das Wrist Wrench natürlich ganz normal weiter nutzen. Wir können auch wieder die einseitige Bewegungskomponente oder das Abknicken des Handgelenks Richtung Elle oder Kleinfinger weiter mit einbauen. Wir können die Blocklifts mit einbauen. Wir können Crimps oder Pinches Fingerboard mit einbauen. Also da darf man ruhig ein bisschen, vielleicht auch schwächenspezifisch das Ganze machen. Aber vor allem wollen wir das Ganze gut vorbereiten, damit wir dann in unserer, ich sag mal auch härteren Kletter-Boulder-Session oder Board-Session dann belasten können, ohne dass wir dann relativ schnell wieder einbrechen.
Das klingt vernünftig.
Sehr gut.
Genau. Ja, ich
Schon noch
überlege
was zur
gerade.
Ergänzung.
Das überlege ich gerade. Aber.
Vielleicht eine wichtige
Ah,
Ergänzung.
ja.
dann fange ich kurz an. Und zwar, Rückschläge in der Reha sind vollkommen normal. Man sollte die nicht direkt überbewerten, wenn es mal 1, 2 Tage ein bisschen schlechter ist. Das gehört leider so ein bisschen mit dazu. Ich vergleiche es ganz gern mit so einer Aktienkurve. Die geht ja auch nie straight bergauf, sondern es sind immer Täler und Berge mit drinnen. Und im Endeffekt ist es in der Reha, gerade wenn es um so eine passive Struktur wie das TFCC geht, relativ ähnlich, weil halt manchmal schläft man einfach schlecht. Manchmal hockt man halt am Freitagabend bei 3, 4 Bier mit Kumpels zusammen Und das bekommt dann solchen Beschwerden auch nicht immer gut. Der Alltag spielt halt eine Rolle, Stress spielt eine Rolle, Ernährungszustand. Das darf man ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es immer mal wieder gute Phasen gibt und manchmal vielleicht nicht so gute Phasen. Wenn ihr da unsicher seid, sprecht das gern mit eurem Therapeuten, Trainer mit durch oder fragt bei uns nach. Das gibt's und das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben und aber eben nicht den Hut an den Nagel hängen, weil man jetzt mal ein paar Tage vielleicht nicht ganz so auf der Höhe ist. Und da muss man aber das Training dann dementsprechend auch adaptieren, dass man nicht in einer Phase, wo es ein bisschen akuter wieder ist, dann trotzdem das intensive Training setzt, sondern vielleicht fahre ich das Ganze nochmal einen Tag runter, mache einen Tag länger Pause und am nächsten Tag mache ich was ein bisschen leichteres zum Wiedereinsteigen.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du das nochmal mit angefügt hast, weil das vergisst man sehr schnell. Vor allem, wenn es am Anfang schnell Fortschritte zeigt, denkt man sich, das geht immer so weiter und dann geht das ruckzuck und ist dann vielleicht, wir sind halt doch keine Maschinen.
Und das frustriert zwar manchmal, aber das gehört leider in vielen Fällen mit dazu.
Was dann aber weniger frustrierend ist, das ist mir noch in den Kopf gesprungen, ist, dass man bitte auch anfangen kann, gerade wenn das ein Umstand ist oder ein Boulderstil ist, der einem liegt, den man gern mag, der sehr viel mit Dynamik zu tun hat, dann bau das doch einfach auch jetzt gern in dein Krafttraining ein, weil das auch dort noch ein bisschen weniger Chaos ist,
Ja.
als es jetzt an der Wand direkt ist. Und warum denn nicht bitte dann zum Beispiel die Klimmzugstange auch noch ein paar Mal anspringen? Ja,
Finde ich einen
das,
guten Punkt.
da kann ich das wieder schön rein integrieren und kann da selber wieder reinwachsen und auch das Vertrauen in meine Handgelenke wieder zurückgewinnen, ohne dass ich gleich mir überlegen muss, an der Wand, na, hält es jetzt oder habe ich dann Ärger, wenn ich da jetzt wieder hinhüpfe und mich reinhau voller Motivation?
Und das
Das.
Ganze aber natürlich auch nicht in der ersten Phase, sondern vielleicht eher so in der dritten, zweiten,
Ja,
dritten Phase, je
frühestens,
nachdem, wie weit
ja.
man ist. Und in der letzten Phase kann man das durchaus auch bei so leichten Leitern machen. Dass man quasi in einer Leiste dran ist und die übernächste Leiste dann versucht, ein bisschen anzuspringen, weil man da einfach die Chance hat, das Handgelenk auch nochmal ein bisschen bewusster zu setzen.
Ja, genau. Das würde ich dann tatsächlich aber sehr ans Ende setzen, in die letzte Phase mit reinnehmen. Einfach, ja, um wieder in den richtigen Try-Hard-Modus zu kommen. Und das ohne Alarmglocken im Hintergrund.
Genau.
Ja. Ich würde sagen, das war ein wilder Ritt durch die Therapiegeschichte.
Und das Donnerstagabend vor dem Feiertag um 9.
Ganz genau.
Passt.
Ja,
Dann beenden wir das.
habt ihr noch eine gute Nachtgeschichte, damit
Ich
es
schneide jetzt
keine
die Folge.
Albtraumgeschichte wird.
Ja,
Haben wir ja einen guten Ausgang mit allen schönen Dingen geschaffen, ein Happy End im TFCC-Märchen. Danach wird wieder alles angesprungen und alles festgehalten, was das Boulderherz begehrt und natürlich auch das
so schaut's
Kletterherz.
aus.
Würde ich mal
Perfekt.
sagen. Ja.
Dann an alle, die es heute oder morgen hören, schönen Feiertag, schönen 1. Mai.
Oh ja, stimmt. Ich
Und
verziehe hier
dann,
mal gar nichts.
ich auch nicht, ich frage mich, ich muss die Folge jetzt noch fertig schneiden und dann lade ich die hoch und dann ist meine Aufgabe für heute erledigt und Feierabend.
Ja, und dann ist auch schon Feierabend. Ja,
Gott
so
sei
ist
Dank.
es. Aber gut.
Dann,
Na gut.
schönen Abend,
Allen
macht's gut und
einen schönen
bleibt stark.
Feiertag. Genau. Und bleibt stark.
Ciao.
Ciao.